Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, am 5. April 1943, zwei Monate nach der Katastrophe von Stalingrad, wird ein politischer Häftling in das Militärgefängnis Berlin-Tegel eingeliefert. 12 Tage lang öffnet sich seine Zelle nur zum Essensempfang und zum Ausleeren des Kübels mit der Rohstoff. Das Personal hat Anweisung, kein Wort mit dem Gefangenen zu reden. Den Grund für seine Verhaftung erfährt er erst ein halbes Jahr später. Man nimmt ihm alle persönlichen Sachen weg, sogar seine Bibel, weil darin ja Sägen oder Rasiermesser versteckt sein könnten. Seife oder frische Wäsche gibt es nicht. In der ersten Nacht seiner Isolierhaft kann er kaum schlafen, weil ein Mithäftling in der Nebenzelle stundenlang laut weint. In der Zelle ist es kalt, aber die auf der Pritsche liegende Decke stinkt so bestialisch, dass er es einfach nicht fertig bringt, sich damit zuzudecken. Am nächsten Morgen wirft man dem Gefangenen durch die Türluke ein Stück Brot auf den Zellenboden. Der Kaffee besteht zu einem Viertel aus Kaffeesatz. Von draußen ist das Brüllen der Wärter zu hören. Nach einigen Tagen notiert der Häftling auf einem Zettel, wie ihm zumute ist, Selbstmord. Nicht aus Schuldbewusstsein, sondern weil ich im Grunde schon tot bin. Schlussstrich, Fazit. Dieser Gefangene ist Dietrich Bonhoeffer. Verhaftet von den Nazis, weil er nicht geschwiegen hat, wie so viele andere, weil er nicht weggesehen hat, weil er nicht versucht hat, seine eigene Haut zu retten, sondern weil er seine Stimme erhoben hat immer wieder, weil er sich eingemischt hat, weil er eingetreten ist für die geringsten Brüder. Wer ist dieser Dietrich Bonhoeffer? Darum soll es heute gehen. Am 4. Februar 1906 ist er in Breslau geboren worden, in einem gutbürgerlichen Elternhaus aufgewachsen. Der Vater war Medizinprofessor, er ist 1912 nach Berlin berufen worden und hier spielt sich im Wesentlichen dann auch Dietrichs Leben und sein Schicksal ab. Schon mit 17 Jahren macht er Abitur, er beginnt ein Theologiestudium und ist bereits mit 21 Jahren Doktor der Theologie. Nach dem zweiten Examen legt er einen Studienaufenthalt in den USA ein. Dort lernt er die Rassenproblematik kennen, aber noch wichtiger für ihn, er kommt dort in den USA zum Glauben. Er besucht Gottesdienste der Schwarzen Gemeinde in Harlem und ist davon tief beeindruckt. Er schreibt, dieser persönliche Umgang mit den Schwarzen war für mich eines der entscheidendsten und erfreulichsten Ereignisse in meinem amerikanischen Aufenthalt. Ich habe in den schwarzen Kirchen das Evangelium predigen hören. Für ihn beginnt dann ein Prozess, den er später einmal so beschreibt: Ich kam zum ersten Mal zur Bibel. Ich hatte schon oft gepredigt. Ich hatte schon viel von der Kirche gesehen, darüber geredet und geschrieben. Und ich war noch kein Christ geworden, sondern ganz wild und ungebändigt mein eigener Herr. Ich war bei aller Verlassenheit ganz froh in mir selbst. Daraus hat mich die Bibel befreit, insbesondere die Bergpredigt. Nach seiner Rückkehr aus den USA wird er dann Hilfsprediger und Privatdozent. Er beobachtet die Entwicklung in Deutschland mit großer Sorge. Er kann nicht verstehen, wie viel viele Menschen Hitler zujubeln, ja sogar vergöttern, auch innerhalb der Kirche. Immer wieder erhebt er mahnend und warnend seine Stimme. Und er muss doch mit ansehen, wie die Kirche in großer Mehrheit Hitler bedingungslos folgt. Als dann bei Kirchenwahlen die deutschen Christen, die hinter Hitler stehen, die große Mehrheit erringen, sieht er nur eine einzige Konsequenz. Gegenüber dieser Kirche kann es nur ein Zeugnis der Wahrheit geben, den Austritt. Und so schließt er sich der kirchlichen Opposition an, der bekennenden Kirche. Er wird Leiter des Predigerseminars in Frankenwalde, und bereits kurze Zeit später wird ihm auch die Lehrerlaubnis entzogen und er macht seine Arbeit in der Illegalität weiter. Kernpunkt für ihn bei all dem ist die Judenfrage. Schon 1933 hat er geschrieben, es könne für die Kirche nötig werden, Zitat, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Aber damit stand er ziemlich allein, leider auch innerhalb der bekennenden Kirche. Während der Terror gegen Juden immer weiter zunimmt, kümmert sich die Kirche immer mehr um die eigenen Angelegenheiten. Als am 9. November 1938 in der sogenannten Reichskristallnacht überall in Deutschland Geschäfte und Synagogen brannten, die Geschäfte geplündert wurden, jüdische Mitbürger verschwanden, zog er in seiner Bibel einen dicken Strich unter die Zeile des 74. Psalms: Sie verbrennen alle Häuser Gottes im Lande. Und er setzte ein großes Rufzeichen neben den nächsten Vers: Unsere Zeichen sehen wir nicht, und kein Prophet predigt mehr, und keiner ist bei uns, der weiß, wie lange. Auch die bekennende Kirche hat zu den Pogromen sowie auch zu den Kriegsvorbereitungen geschwiegen. Und die offizielle deutsche evangelische Kirche versichert per Erklärung in einem Gesetzblatt, der Nationalsozialismus führe Luthers Werk nach der weltanschaulich-politischen Seite fort und verhelfe dadurch zu einem wahren Verständnis des christlichen Glaubens, der im unüberbrückbaren religiösen Gegensatz zum Judentum stehe. Dietrich Bonhoeffer schämt sich für seine Brüder. Mit den Juden vertreibe man auch Christus aus dem Abendland, warnt er. Denn Jesus Christus sei nun einmal Jude gewesen. Unauslöschlich hat sich seinen Schülern sein erregter Ausruf eingeprägt: Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen. Womit er meinte, eine Christenheit, die zur Verfolgung und Entrechtung eines ganzen Volkes schweige, aber das Recht verloren, Gott mit schönen Hymnen zu loben. Kirche muss immer Kirche für andere sein, hat er formuliert. Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Um einen Anfang zu machen, muss sie alles Eigentum den Notleidenden schenken. Die Pfarrer müssen ausschließlich von den freiwilligen Gaben der Gemeinden leben, einen weltlichen Beruf eventuell ausüben. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Sie muss den Menschen aller Berufe sagen, was ein Leben mit Christus ist und was es heißt, für andere da zu sein. Unsere Kirche, die in diesen Jahren nur um ihre Selbsterhaltung gekämpft hat, als wäre sie ein Selbstzweck, ist unfähig, Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein. Darum müssen die früheren Worte kraftlos werden und verstummen, und unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und Organisieren in diesen Dingen des Christentums muss neu geboren werden aus diesem Beten und diesem Tun. Es ist nicht unsere Sache, den Tag vorauszusagen, aber der Tag wird kommen, an dem wieder Menschen berufen werden, das Wort Gottes so auszusprechen, dass sich die Welt darunter verändert und erneuert. Beten und Tun des Gerechten als das, was Christen tun können. Bonhoeffer geht immer mehr auf Distanz zum Staat. Zitat: Es muss auch endlich mit der theologisch begründeten Zurückhaltung gegenüber dem Tun des Staates gebrochen werden. Es ist ja alles nur Angst. Tu den Mund auf für die Stummen. Wer weiß denn das heute noch in der Kirche, dass dies die mindeste Forderung der Bibel in solchen Zeiten ist? Aber die Kirche hat geschwiegen. Und Bonhoeffer hat einmal ein Schuldbekenntnis formuliert, das in seiner Radikalität und Deutlichkeit wohl unerreicht geblieben ist. Die Kirche bekennt, ihre Verkündigung von dem einen Gott, der sich in Jesus Christus für alle Zeiten offenbart hat und der keine anderen Götter neben sich leidet, nicht offen und deutlich genug ausgerichtet zu haben. Sie bekennt ihre Furchtsamkeit, ihr Abweichen, ihre gefährlichen Zugeständnisse. Sie hat ihr Wächteramt und ihr Trostamt verleugnet. Sie hat dadurch den Ausgestoßenen und Verachteten die schuldige Barmherzigkeit oftmals verweigert. Sie war stumm, wo sie hätte schreien müssen, weil das Blut der Unschuldigen zum Himmel schrie. Sie hat das rechte Wort in rechter Weise zur rechten Zeit nicht gefunden. Die Kirche bekennt, die willkürliche Anwendung brutaler Gewalt, das leibliche und seelische Leiden unzähliger Unschuldiger, Unterdrückung, Hass und Mord gesehen zu haben, ohne ihre Stimme für sie zu erheben, ohne Wege gefunden zu haben, ihnen zur Hilfe zu eilen. Sie ist schuldig geworden am Leben der schwächsten und wehrlosesten Brüder Jesu Christi. Während eines mehrwöchigen Aufenthalts in den USA stand Bonhoeffer dann vor der Frage, ob er fliehen, emigrieren solle, die scheinbar rettungslose Heimat verlassen solle. Aber er fragte sich, brauchte Deutschland nicht gerade in dieser Situation anständige und aufrichtige Menschen? Die letzte verantwortliche Frage, schrieb er, ist nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehen soll, sondern wie eine kommende Generation weiterleben soll. Und so kehrt er nach Deutschland zurück, wird dort Visitator der bekennenden Kirche in den ostpreußischen Gemeinden, erhielt nach einer Razzia der Gestapo, man hatte ihn bei einer Bibelstunde mit Studenten erwischt, trotz seines Rede- und Schreibverbotes. Mit Reden und Schreiben will er sich aber eh nicht mehr aufhalten. Nach den erfolgreichen Blitzkriegen gegen Polen und Frankreich scheint Hitlers Position mittlerweile unanfechtbar. Die anfänglichen oppositionellen Regungen in der Wehrmacht waren erlahmt. Massenweise wurden Juden in die Ghettos und Vernichtungslager abgeschoben. Es war höchste Zeit, jetzt dem Rat in die Speichen zu fallen. Und Dietrich Bonhoeffer, der Gelehrtentyp mit dem nüchternen Verstand, intellektuell, feinsinnig, enorm belesen, ein Kulturmensch preußischer Prägung, er begann nun, das Handwerk eines politischen Verschwörers zu erlernen. Durch seinen Schwager Hans von Lani bekommt er Kontakt zur Widerstandsbewegung. Auf Auslandsreisen, die er dann macht, kann er Berichte überbringen und über die Zustände in Deutschland berichten. Er hat auch geholfen, Juden noch aus dem Land zu bringen, bis dann am 5. April 1943 er verhaftet wird. Zuerst ist er schockiert, wir haben das gehört, die Isolierhaft hat ihm zugesetzt, Gedanken an den Selbstmord sind in ihm hochgekommen, aber dann fängt er sich. Und er wird eine ganz wichtige Stütze für seine Mitgefangenen. Viele haben nach dem Krieg davon berichtet, wie er sich für sie eingesetzt hat, wie er sie getröstet hat, wie er sie immer wieder neu ermutigt hat, wie er für sie gebetet hat. Und der Glaube an seinen Gott ist für ihn in all dem immer ein ganz wichtiger Halt gewesen. Anderthalb Jahre hat Bonhoeffer in seiner winzigen Zelle 2x3 Meter gelebt. Alle 10 Tage darf er einen Brief schreiben, aber was er in dieser Zeit geschrieben hat, ist in die Weltliteratur eingegangen. Widerstand und Ergebung, ein kleines Bändchen, das sich sehr zu lesen lohnt. Womit am schwersten war für ihn die Trennung von seiner Verlobten. Er hatte sich kurz vorher mit einer Frau verlobt, Maria von Wedemeyer, und er hat geschrieben, ihr einmal, nun sind wir fast ein Jahr verlobt und haben uns noch nicht eine Stunde allein gesehen. Ist das nicht ein Wahnsinn? Zunächst hat er noch Hoffnung, dass doch noch alles gut werden könnte, aber dann, nach dem gescheiterten Attentat am 20. Juli, gibt es eine rapide Verschlechterung. Er wird verlegt in ein berüchtigtes Gestapo-Gefängnis des Reichssicherheitshauptamtes in die Prinz-Albrecht-Straße. Jetzt hat er keine Verbindung mehr nach außen und er hat auch keine Hoffnung mehr. Er wartet auf seinen Tod, mit dem er sich jetzt ausgesöhnt hat. Mithäftlinge berichten von der unerschütterlichen Ruhe, die er bei einem Luftschutzangriff in einem Luftschutzbunker zeigt, als eine Bombe das Dach getroffen und der ganze Raum in einem ohrenbetäubenden Lärm hin und her zu schwanken beginnt. Und in dieser Situation im Gefängnis, da entstehen am letzten Silvestertag seines Lebens diese berühmten Worte von guten Mächten wunderbar geborgen. Wir werden das gleich singen und es spricht eine tiefe Sehnsucht aus diesen Worten, aber gleichzeitig auch ein großes Vertrauen. Im Februar 1945 wird er dann ins Konzentrationslager Flossenbürg überführt und dort am 9. April gehängt. Seine letzten Worte, so hat es ein Mithäftling überliefert, waren: Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Und der Lagerarzt, der solchen Hinrichtungen ja beiwohnen musste, hat geschrieben, am Morgen des betreffenden Tages, etwa zwischen 5 und 6 Uhr, wurden die Gefangenen aus den Zellen geführt und die kriegsgerichtlichen Urteile verlesen. Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle unterhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergeben sterben sehen. Dietrich Bonhoeffer. Für mich seit meiner Jugend ein großes Vorbild, dem ich doch nie genug nacheifern kann. Ein Mann, der seinen Weg gegangen ist, furchtlos und unerschrocken, der nicht an sich selbst gedacht hat, nicht versucht hat, sein Leben zu retten, sondern der bereit war, auch ins Risiko zu gehen und der ein tiefes Gottvertrauen hatte, das ihn getragen hat. Und von ihm können wir eigentlich nur lernen. Kirche muss Kirche für andere sein und sich um die Armen und Geringen kümmern. Christsein besteht aus Beten und dem Tun des Gerechten unter den Menschen. Es kann Situationen geben, in denen es nötig ist, dem Rat in die Speichen zu fallen. Und das heißt, Widerstand zu leisten. Ich glaube, liebe Gemeinde, dass das auch heute noch ganz aktuell ist. Ich wünsche mir, dass wir alle etwas von Dietrich Bonhoeffer hätten. Dass sein Glaube, sein Gottvertrauen auch uns Mut machte. Und dass auch wir sagen können, so wie er das gesagt hat, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir mit Trost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Achten Sie, wenn wir das Lied jetzt singen, in 2 Elften, einmal genau auf den Text.